Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. EU-Kommission und Bundesregierung erhöhen in der Schuldenkrise den Druck auf Griechenland. Falls die neue Regierung nicht bereit sei, die bisherigen Sparzusagen einzuhalten, könne das Land nicht mit weiteren Finanzhilfen rechnen, so der Tenor beim WDR-Europaforum in Brüssel. Sondierungsgespräche in Athen von radikalen Linken mit Konservativen und Sozialisten brachten am Abend keine Einigung. Die Linken lehnen die bisherige Sparpolitik ab. Konservative und Sozialisten tragen sie mit.
Der Chef der Sozialisten Venizelos wird der Nächste sein, der sich an der Regierungsbildung versucht. Die Bemühungen von Alexis Tsipras vom Linksbündnis Syriza waren offenbar erfolglos. Er hatte heute die Sparauflagen der EU für null und nichtig erklärt. Die Antwort aus Brüssel kam prompt beim Europaforum des WDR. Die Sparauflagen seien die Voraussetzung für die Rettungsmilliarden. Da sind sich die Präsidenten von EU-Parlament und Kommission einig. Es hilft unseren griechischen Freunden am meisten, wenn wir es klar sagen. Es gibt eine Vereinbarung zwischen Griechenland und der Eurozone. Griechenland muss sich daran halten und die anderen Länder auch.
Nein, die Vereinbarungen mit Griechenland sind von der Troika geschlossen. Und jeden Zweifel daran würde in den Finanzmärkten sofort katastrophale Verunsicherung nach sich ziehen.
Und nicht nur kleine Länder wie Luxemburg sehen wenig Spielraum, sollte Griechenland seine Zusagen nicht einhalten, auch Deutschland.
Wir werden und wir wollen Griechenland helfen, aber Griechenland muss auch selber die Hausaufgaben, die eigenen Reformverpflichtungen erfüllen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann können natürlich auch die nächsten Tranchen der europäischen Unterstützungsgelder nicht ausgezahlt werden.
Und so schaut Europa gespannt nach Athen.
Aus Brüssel kommen heute zwei Botschaften und die sind eindeutig. Erstens, an den Sparauflagen wird nicht mehr gerüttelt. Und zweitens, über die Zukunft Griechenlands entscheiden jetzt die Griechen selbst.
Weitere Hintergrundinformationen zum Konflikt zwischen Sparbefürwortern und Spargegnern finden Sie unter tagesschau.de. Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sorgen Äußerungen von CDU-Spitzenkandidat Röttgen für Wirbel. Noch Anfang dieser Woche sah der Bundesumweltminister die Abstimmung am Sonntag auch als Votum über die Europapolitik von Kanzlerin Merkel. Damit löste er Befremden selbst in der Koalition aus. Heute bemühte sich Röttgen um Schadensbegrenzung. Es stehe nicht der Merkel-Kurs zur Abstimmung, sondern die Politik von SPD-Ministerpräsidentin Kraft.
Da stehen sie nebeneinander in Gelsenkirchen, als wäre nichts gewesen. Dabei war doch was. Wahlkämpfer Norbert Röttgen hatte am Montag überraschend erklärt, die Wahl in Nordrhein-Westfalen sei eine Abstimmung über die Europapolitik der Kanzlerin.
In Nordrhein-Westfalen können jetzt die Bürger noch klarer über den Kurs entscheiden. Soll Deutschland in Europa für den Sparkurs einstehen oder wird der Kanzlerin auch aus Deutschland heraus durch Nordrhein-Westfalen in den Rücken gefallen.
Das hatte anschließend im CDU-Präsidium schon für Erstaunen gesorgt und trotzdem stellt Röttgen den Zusammenhang zwischen Merkels Politik und der NRW-Wahl gestern in Düsseldorf erneut her. Seitdem wächst der Unmut in der Unionsbundestagsfraktion, wenn es auch nur wenige offen sagen.
Ich glaube, man sollte eine regionale Entscheidung jetzt nicht zur Europa- oder nationalen Entscheidung hochstilisieren.
Ein Streit vier Tage vor der Wahl, da lästert die FDP, Röttgen sei ihr bester Wahlkämpfer. Zumal er ohnehin in der Kritik steht, weil er offen lässt, ob er auch als Oppositionsführer nach Düsseldorf geht. Und die SPD fühlt sich schon als Siegerin.
Die Strategie von Herrn Röttgen seit Monaten kann Sozialdemokraten nur optimistisch machen.
Das muss auch Norbert Röttgen klar geworden sein, denn am Abend macht er die Kehrtwende. Die Wahl am Sonntag sei doch keine Abstimmung über den Europakurs der Kanzlerin.
Völlig unverständlich, was ist bloß in ihn gefahren? Das sind in der CDU noch die harmloseren Kommentare zu Norbert Röttgens jüngstem Versuch im Wahlkampf zu punkten. Der Gegenwind ist heute so stark geworden, dass Röttgen zurückrudern musste. Die Parteispitze ist alles andere als amüsiert.
Bundesinnenminister Friedrich verschärft den Ton gegenüber gewaltbereiten Salafisten. Nach den Ausschreitungen von Anhängern der radikal-islamischen Bewegung in Nordrhein-Westfalen zieht der CSU-Politiker auch Ausweisungen in Betracht. Friedrich sieht bei den Salafisten eine ideologische Nähe zum Terrornetzwerk Al-Qaida. In Deutschland leben bis zu 4000 Salafisten. Ihre Gruppierungen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Die religiöse Bewegung wird von einer Minderheit der Muslime getragen.
Hier die Splitterpartei Pro NRW, die mit islamkritischen Karikaturen provoziert. Dort erzürnte Salafisten, dazwischen 1000 Polizisten, die eine Gewalteskalation verhindern. Bilder wie gestern in Köln wird es so schnell nicht wieder geben, denn Pro NRW plant keine ähnlichen Wahlkampfaktionen mehr. Bestehen bleibt aus Sicht von Union und FDP die Bedrohung durch militante Salafisten. Gegen sie müsse hart durchgegriffen werden.
Man kann einen Teil der Salafisten, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Schattierungen, zuordnen dem globalen Dschihad. Und das ist die gleiche ideologische Soße, wenn ich mal so sagen darf, wie das, was Al-Qaida in verschiedenen Schattierungen weltweit bietet.
Deshalb müssen wir sie separieren und dort, wo Straftaten begehen, auch mit der Härte des Strafgesetzes und auch mit den Regeln des Ausländerrechts umgehen.
Also sie gegebenenfalls ausweisen. Auch Vereinsverbote sollen in Betracht gezogen werden. Die SPD ist im Prinzip dafür, allerdings...
Viele Salafisten sind deutsche Staatsbürger. Da wirkt die Forderung nach Ausweisung völlig hilflos. Und über Vereinsverbote redet man nicht, die macht man.
Am Samstag hatten Salafisten in Bonn 29 Polizisten verletzt. Die Grünen warnen vor einer einseitigen Schuldzuweisung.
Es wird ja vor allen Dingen auch durch diese Pro-NRW-Bewegung und anderes hervorgekitzelt. Da treffen ja regelrecht Extremisten aufeinander.
Rechtliche Schritte gegen Pro-NRW erwägt der dänische Zeichner Kurt Westergaard. Vor allem seine Mohammed-Karikatur hatte den Zorn der Salafisten entfacht. Westergaard sieht darin einen Missbrauch seiner Arbeit.
Zu dem geplanten Al-Qaida-Anschlag auf einen Passagierflug in die USA sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Medienberichten zufolge war der vermeintliche Selbstmordattentäter ein Doppelagent, der von CIA und saudi-arabischem Geheimdienst in das Terrornetzwerk eingeschleust worden war.
Es war, so berichtet das US-Fernsehen, ein filmreifer Ermittlungscoup, der zum Bombenfund führte. Ein im Jemen agierender Doppelagent, der auf der Payroll der Saudis stand und mit der CIA zusammenarbeitete, soll Beweise und Bombe geliefert haben. Nach noch nicht offiziell bestätigten Quellen hatte sich der Mann im Jemen in ein Ausbildungslager von Al-Qaida eingeschleust. Ausgebildet zum Selbstmordattentäter, ausgeguckt, um den Sprengsatz in ein Flugzeug nach Amerika zu schleusen. Mit der Bombe soll er nach Saudi-Arabien gereist und sie doch den Amerikanern übergeben haben. Schmallippig gab sich heute der FBI-Chef, dessen Organisation die Bombe im Moment untersucht. Von der Politik fordert er jetzt die Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten weltweit. Geben Sie uns und den Geheimdiensten die Möglichkeiten, verdächtige Personen in Zukunft national und auch international zu überwachen, um Verdachtsmomenten besser nachgehen zu können. Mit besserer elektronischer Überwachung und mit dem international umstrittenen Drohneneinsatz will Washington Al-Qaida bekämpfen. Am Wochenende soll eine solche Drohne den Top-Al-Qaida-Terroristen Al-Quso ausgeschaltet und die dazu nötigen Informationen der Doppelagent geliefert haben.
Es ist ein gelungener Geheimdienst-Coup und doch, in Washington will niemand darüber sprechen. Die den Medien gesteckte Geschichte schafft Probleme, denn das offensichtlich erfolgreiche Einschleusen von Agenten in die Al-Qaida-Lager wird schwieriger und vor allem gefährlicher.
In Russland wurde heute der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland vor 67 Jahren gefeiert. Am frühen Morgen fand in Moskau die alljährliche Militärparade statt. Knapp 14.000 Soldaten marschierten über den Roten Platz. Unter den Augen von Präsident Putin und Regierungschef Medvedev fuhr schwere Waffentechnik auf. Außerdem wurde der Veteranen gedacht, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft hatten.
Die ukrainische Oppositionspolitikerin Timoschenko ist vom Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden. Dort soll die ehemalige Regierungschefin von einem deutschen Neurologen zusammen mit einheimischen Medizinern wegen eines chronischen Bandscheibenvorfalls behandelt werden. Der deutsche Arzt gab das Ende ihres fast dreiwöchigen Hungerstreiks bekannt, mit dem sie gegen Misshandlungen protestiert hatte. Timoschenko wurde wegen angeblichen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt.
Das Saarland wird seit heute von einer großen Koalition regiert. Alte und neue Ministerpräsidentin ist die CDU-Politikerin Kramp-Karrenbauer. Die 49-Jährige legte im Landtag von Saarbrücken den Amtseid ab. Zuvor war sie von allen Abgeordneten der CDU-SPD-Koalition im ersten Wahlgang wiedergewählt worden. Kram-Karrenbauer hatte im Januar die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP beendet. Vor dem Landgericht Dortmund hat heute der Prozess um einen der größten Umweltskandale in der Geschichte der Bundesrepublik begonnen. Angeklagt sind 4 ehemalige Manager des inzwischen insolventen Recyclingunternehmens Envio. Der Vorwurf: Aus Gewinnsucht sollen sie bei der Entsorgung gefährlicher Substanzen nötige Sicherheitsstandards missachtet haben, mit der Folge, dass Mitarbeiter dem Gift PCB so gut wie schutzlos ausgesetzt gewesen seien.
Auf diesen Tag haben die Nebenkläger lange gewartet. Ehemalige Envio-Beschäftigte und ihre Angehörigen. Sie hoffen auf Erklärungen und auf eine Strafe für die 4 Angeklagten. Im Mittelpunkt steht er, Dirk Neupert, Ex-Chef von Envio. Jahrelang soll er in Kauf genommen haben, dass seine Mitarbeiter fast schutzlos dem giftigen PCB ausgesetzt waren.
So sollen erforderliche Schutzanzüge, die Unterweisung der Beschäftigten über den Umgang mit den Gefahrstoffen und die Lagerung des kontaminierten Materials nicht ausreichend gewesen sein.
Envio hat Transformatoren entsorgt und wertvolle Metalle wie Kupfer herausgelöst. Ein lukratives Geschäft. Die Beschäftigten arbeiteten dabei ohne angemessenen Schutz, so die Anklage. Eine Untersuchung hat bei rund 360 Menschen im Umfeld von Envio eine massive PCB-Belastung im Blut nachgewiesen, 25.000 Mal höher als gewöhnlich. Einige von ihnen klagen über Hautausschlag und Probleme mit Schilddrüse, Leber und Niere. Die Verteidiger sagen, die Mitarbeiter seien selbst nachlässig mit Arbeitsschutz und Hygiene umgegangen. Sie berufen sich außerdem auf ein Gutachten zu den Folgen von PCB-Belastung.
Zum Beispiel die erhöhten Leberwerte, die lassen sich plausibel mit höchst ungesunden Lebensumständen der untersuchten Personen, ich will ja keine Namen nennen, das werden Sie von mir auch nicht hören, aber mit höchst ungesunden Lebensumständen der untersuchten Personen erklären.
Der Prozess wird die Arbeitsbedingungen und ihre Folgen genau beleuchten. Ein Urteil wird frühestens im August erwartet.
Teile des sogenannten Schelfeises in der Antarktis drohen in den kommenden Jahrzehnten instabil zu werden. Das fand ein deutsch-britisches Forschungsteam in Simulationen heraus. Demnach könnte der Klimawandel eine Kettenreaktion in Gang setzen. An deren Ende könnte der antarktische Eispanzer deutlich schneller abschmelzen als bislang angenommen.
Polarforscher wissen schon lange, dass das Eis der Antarktis schmilzt. Bislang glaubten die Wissenschaftler allerdings, dass hauptsächlich das Amundsen-Meer im westlichen Teil des 6. Kontinents betroffen ist. Eher zufällig haben Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven jetzt eine beunruhigende Entdeckung gemacht.
Unsere Erkenntnisse zeigen, dass es nicht nur das Amundsen-Meer ist, sondern dass quasi auch das Weddell-Meer, was über lange Zeit hin als unantastbar oder unverwundbar galt, dass das jetzt mittlerweile auch den Klimaschwankungen oder den Klimaveränderungen unterworfen ist.
Das Weddell-Meer ist der südlichste Teil des Atlantiks. Es liegt in der Antarktis südlich der Spitze Südamerikas. Die neuen Berechnungen der Bremerhavener Forscher haben ergeben, dass das Schelfeis hier schneller schmilzt als bisher angenommen. Der Grund: mehr warmes Wasser gelangt von unten an die Eisplatten. Die Forscher sprechen von einer Megaschmelze, die den Meeresspiegel 4-mal schneller ansteigen lassen könnte.
Das beunruhigt uns schon, weil das ja Geld kostet. Nicht? Die Deiche zu erhöhen kostet eine ganze Menge Geld. Wir sind in der Lage, das zu bezahlen. Aber es gibt viele Länder auf der Welt, wo es nicht geht. In Bangladesch oder selbst die Malediven oder andere Inseln, die häufig angeführt werden. Bei denen funktioniert das nicht. Da kann man die Deiche nicht einfach so erhöhen.
Die Forschungsergebnisse der Bremerhavener Wissenschaftler dürften die Diskussion um einen besseren Klimaschutz weiter anheizen.
Die Lottozahlen. 15. 16, 17, 20, 40, 45, Zusatzzahl 9. Superzahl 8, die Gewinnzahl im Spiel 77. 0, 5, 3, 7, 4, 3, 3, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 9, 4, 7, 9, 5, 3. Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. Mai.
Sehr warme Luft strömt morgen in die Südosthälfte Deutschlands. Dort scheint die Sonne. In der Nordwesthälfte sorgt tiefer Luftdruck für teilweise kräftige Regenfälle und Gewitter. In der Nacht klingen die Schauer und Gewitter ab. Am Tag regnet es von der Eifel bis zu den Küsten mitunter kräftig. Ab den Nachmittagsstunden sind örtlich unwetterartige Gewitter möglich. Außerdem kräftige Schauer und Gewitter am Nachmittag und Abend zwischen Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern. Richtung Nordwesten weht der Wind mäßig bis frisch, an der Nordsee sowie bei Schauern und Gewittern Sturmböen. In der Nacht 16 Grad am Niederrhein und 6 Grad an den Alpen. Am Tag 16 Grad auf Sylt und 29 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Freitag scheint vor allem im Süden länger die Sonne, später vermehrt unwetterartige Gewitterschauer. In der Nordwesthälfte ist es ruhiger mit Wolken, Sonne und Schauern. Am Samstag regnet es nur südlich der Donau länger, am Sonntag Richtung Südwesten mehr Sonne als Wolken.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da. Dann informiert Sie Karin Mioska in den Tagesthemen über den umstrittenen Wahlkampf von Norbert Röttgen. Außerdem zeigen wir eine Reportage über die gefährliche Arbeit der UN-Beobachter in Syrien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.